Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers, meine Lieben. Hier ist euer Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und La an der Theia. Zuerst einmal eine kurze Bemerkung, was hier so abgeht, relativ viel. Wir haben im Moment dermaßen viele Leute eintreten wollen, dass ich schon langsam Probleme bekomme, denen nur irgendwelche Termine für Eintrittsgespräche zu geben. Ich leide unter dem nicht wirklich. Ich freue mich irrsinnig drüber, weil hier im Osten Österreichs, ganz im Unterschied zu Salzburg, einfach das eingesetzt hat, was ich immer erhofft habe für die kleine evangelische Kirche in Österreich, nämlich die Beweglichkeit. Heißt natürlich auch, dass vermehrt Leute austreten, denen es nicht passt und die halt da nicht zu Hause sind und so weiter und so fort, und es ist völlig okay. Aber wir bekommen endlich die interessierten Leute. Es ist nicht mehr das Hemmnis da, man kann doch nicht. Nein, man kann. Seelen suchen sich ihren Weg, und sie suchen sich ihren Weg und finden ihn in jener Kirche oder in jener Kirche oder in irgendeiner Gruppe drinnen. Aber dieses Thema des Seelischen ist da. Und das ist was Großartiges, weil diese völlige Fixiertheit irgendwie auf Geld und Äußerlichkeiten und Schönheit und Jugend und was weiß ich was für ein Blödsinn, wo es eh sie auflöst, nach ein paar Jahrzehnten spätestens, aus ist. Nein, das Tiefe, das Seelische wird gesucht. Und das finde ich das aller Großartigste, was mir in meinem Pfarrerleben passieren kann. Einfach wunderschön. Nun gibt es aber auch Abgründe. Und es gibt einen ganz furchtbaren Abgrund. Gestern bin ich vor dem Fernseher gesessen, habe mir eine Diskussionssendung angeschaut und ich konnte sie nicht bis zum Ende sehen. Es ist mir so unerträglich geworden, ich musste abdrehen. Ja, Natascha Kampusch, also für deutsche Zuhörer, die das vielleicht jetzt nicht so kennen, das ist eine heute junge Dame, die ist als Kind entführt worden, ganz lange in einem Kellerverlies gefangen gehalten worden von einem Entführer, dem Herrn Priklopil, das ist ein bisschen schwierig auszusprechen, und irgendwann einmal konnte dieser Entführer das nicht mehr aufrecht erhalten, sie ist konnte hinaus, ist zur Polizei, ist gerettet worden, der Entführer hat dann eben nach Jahrzehnten der Gefangenschaft Selbstmord begangen. Eine furchtbare Geschichte, gell? Eine unglaubliche Geschichte. Und jetzt passiert was ganz Furchtbares. Man glaubt dieser Frau Kampusch nicht. Da passiert etwas ganz Eigenartiges drinnen. Also, die kommt da raus, das Haus ist dann also bis ins letzte spurentechnisch untersucht worden, der Leichnam des Entführers, der hat sich vor einem herankommenden Schnellbahnzug richtig schön mit dem Kopf, im Nacken auf die Schiene gelegt, sauber geköpft worden, ist untersucht worden, es ist alles untersucht worden, es ist alles untersucht worden. Okay, dann kam die Frage, ja, wieso hat man die nicht gefunden? Weil nämlich in den Akten dann drinnen war, dass es von einem Polizisten, einem Hundeführer, einen Hinweis auf diesen Herrn Priklopil und auch dieses Haus gegeben hat. Dem wurde also dann nachgegangen. Er hat seinen ersten Untersuchungsausschuss gegeben, hat geschaut, wieso ist dem nicht nachgegangen worden. Die Antwort ist eine ganz einfache. Das ist durch die Medien gegangen. Es sind tausende, enorme tausende Hinweise pausenlos eingegangen mit einer unglaublichen Dichte. Und diese Sonderkommission war natürlich, musste dem allen nachgehen. Und dieser Hinweis war einer. Und gestern hat der Chef, Ermittler da hier vom Bundeskriminalamt gesagt, ja, selbst wenn wir in dem Haus drinnen gewesen wären, sage ich Ihnen, es wäre nicht sicher gewesen, dass wir die Frau Kampusch gefunden hätten. Dieses Kellerverlies war so ideal getarnt und eine irgendwie oberflächliche Hausdurchsuchung hätte das wahrscheinlich nicht zur Oberfläche gefördert. Das wäre wahrscheinlich nicht gewesen. Es ist einfach genau dieses Problem, dass natürlich irgendwann einmal diese Sonderkommission unter der Masse der vollkommen trottelhaften Wichtigmacher-Hinweise zusammengebrochen ist. Und das wäre jetzt ein Ergebnis, okay? Und das weiß man und das ist x-fach jetzt intern untersucht worden durch verschiedenste Staatsanwälte, durch verschiedenste Richter, durch verschiedenste Kommissionen. Und jetzt gibt's eine parlamentarische Kommission und da geht einer daher und sagt, ja, neue Ergebnisse und so weiter und so fort und doch zwei Entführer. Und das gestern angeschaut, das war so zum Kotzen. Wenn man denkt, dass diese arme junge Frau, die dieses Martyrium mitgemacht hat, ja, sie das anhören muss, dass sie gelogen hat, dass es nicht ein Entführer war, sondern zwei, dass sie angeblich schwanger war, dass es irgendwie um Kinderpornografie gegangen ist, dass angeblich ihr Kind, das sie natürlich niemals gehabt hat, und so weiter und so fort, und ich weiß nicht was. Es ist so zum Kotzen, es ist so furchtbar, wenn man daran denkt, dass einem Menschen einfach nicht geglaubt wird. Es wird ihm nicht geglaubt. Der hat eh schon so wahnsinnig viel mitgemacht und es wird ihm nicht geglaubt. Es wird fantasiert und da sind wir jetzt beim Thema. Anscheinend jeder, außer ein paar wirklich gestandenen Kriminalpolizisten und ein paar gestandenen Staatsanwälten, die halt dann mit solchen Sachen zu tun haben und die notwendige Distanz bewahrt haben, scheint, wenn er sich längere Zeit mit der gigantischen Aktenlage beschäftigt, irgendwie den Zugang zur Realität zu verlieren, zu fantasieren. Der Titel dieses Podcasts, der alten Herren Fantasien, bezieht sich auf zwei Untersuchungskommissionen, die es schon öffentlich gegeben hat. Einmal den obersten Verfassungsrichter Österreichs, einmal den obersten Richter Österreichs, die jetzt beide in Pension sind und die da anscheinend irgendwie hineinversunken sind. Da gibt's dann Aussagen, das glaubst du nicht. Ich meine, ein Adamovic, das ist so eine Art Halbgott der Rechtsprechung, der Jurisprudenz, und dem rutscht es wirklich heraus, dafür ist er dann später sogar irgendwie verurteilt worden, das musste er zurück, dann musste er sich öffentlich entschuldigen, dass es für das Kind noch immer besser gewesen wäre, diese Entführung erlebt zu haben, als bei der Mutter zu bleiben. Das kannst du nicht sagen. Okay? Gestern der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs, hoch toller Mensch, das wirst nicht einfach so, der dann einfach sagt, ja, bitteschön, also da gibt's eine Zeugin, die spricht von zwei Entführern. Der Staatsanwalt drauf, der die ganzen Sachen wirklich untersucht hat, sagt, Moment, erstens war die Zeugin 10 Jahre alt, zweitens ist die Sache so, sie hat gesehen, wie der Priklopil, den sie später auch identifiziert hat, die Natascha Krampusch in einen weißen oder hellen Kastenwagen hineingezerrt hat, dann hat sie Angst bekommen, hat sich selbst versteckt und danach, eine Zeitl danach, hat's wieder rausgeschaut und hat dann einen Kastenwagen an der Kreuzung stehen gesehen mit 2 Leuten drinnen. Es war niemals geklärt, dass das dasselbe ist. Helle Kastenwegen, Lieferwegen gibt's zum Saufüttern, die stehen pausenlos an jeder Kreuzung und es ist kein wirklicher Zusammenhang zwischen diesen beiden Beobachtungen. Bei einem 10-jährigen Kind schon gar nicht. Bei einem 10-jährigen Kind über so viele Jahre schon noch viel weniger. Also alles Blödsinn. Und doch passiert da etwas. Die Leute beginnen schlicht und ergreifend zu fantasieren. Und anscheinend die alten Herren ganz besonders. Was geht da vor sich? Etwas ganz Furchtbares. Wenn Menschen sich ihrer seelischen Grundlagen nicht bewusst sind, passiert Folgendes. Die gesamte Wirklichkeit wird aufgrund ihres Unbewussten interpretiert. Dann passiert das, was jetzt gerade abläuft. Die Leute reden dann nicht mehr von dem objektiven Entführungsfall Natascha Krampusch, sondern sie beginnen in Märchen zu leben. Die Schöne und das Biest. Ein Märchen, das es in jeder Kultur dieser Welt gibt, es muss nur ein Patriarchat vorhanden sein, und das endet immer mit Sex. Und dann beginnen sich die Dinge zu verselbstständigen. Die Leute reden nicht mehr über diesen Fall, diesen furchtbaren Fall, diese objektiven Daten, die x-fach überprüften Zeugenaussagen, Spurenlage. Sie reden auch nicht mehr darüber, dass es gerichtsmedizinisches Gutachten gibt von ganz, ganz, ganz erfahrenen Leuten, die haben Hunderte von Selbstmördern vor der Eisenbahn obduziert und der sagt, der Typ ist nicht gestoßen worden. Wir haben die Erfahrung, wie schaut die Leiche von jemandem aus, über dem die Eisenbahn drüber gefahren ist, der vorher gestoßen worden ist, und wie schaut das aus, wenn sie jemand in aller Ruhe hinlegt? Aus. Das wissen wir. Da gibt's nichts drüber zu diskutieren. Da gibt's dieses und jenes und noch ein drittes und ich weiß nicht, wie viele Anzeichen, die haben wir überprüft, der hat sie in aller Ruhe dort selber hingelegt. Aus. Greift nicht. Es wird fantasiert. Es wird fantasiert. Eine Masse von Bösem. Und hier verliert der Mensch den objektiven Zugang zur Realität. Er beginnt in Märchen, in Sagen, in Mythen drinnen zu leben. Sowas ist unfassbar gefährlich. Wissen Sie, die ganz, ganz großen Hexenverfolgungen, die haben gerade in Deutschland damals eine Dimension angenommen, bitte, dass ganze Landstriche entvölkert waren. Die haben so viel Leute verbrannt, dass dann, da waren keine Leute mehr da. Die Höfe sind zusammengebrochen, waren zu wenig Leute da, die noch die Felder bestellt hätten. Die sind fast auf Steinzeitniveau teilweise in manchen Flecken Deutschlands nach dem 30-jährigen Krieg zusammengebrochen. Entvölkert, sondern verhungert. Keiner konnte mehr lesen, schreiben, nichts. Das alles hat damit begonnen, dass eine ganze Gesellschaft da hinein versinkt in die Masse des Bösen. Das heißt halt damals Hexen. Eine unglaubliche Macht, die sich im Hintergrund zusammenballt, die Verschwörungen hat. Schlussendlich der Hitler mit seinem Weltjudentum ist nichts anderes als eine solch gigantische Hexenjagd. Und es greift, es hat bei den Menschen gegriffen. Dieses Gefühl, sich wehren zu müssen, da ist was im Hintergrund. Und jetzt beginnt schon wieder in diese Richtung unter vollkommener Absehung der Realität, der Aussagen eines Menschen, der dabei war, nämlich der Frau Krampusch, beginnt sich etwas zu verselbstständigen. Da gibt's Kinderpornoringe, da gibt's das und da gibt's jenes, das ist ungreifbar und die haben sie irgendwie übers Internet, was vielleicht die alten Herren gar nicht so richtig verstehen, was das ist, verabredet und das wuselt da alles und das behindert die Ermittlungen und das besticht und so weiter und so fort. Sitzt der Staatsanwalt, der sich wirklich auskennt, dort und sagt, ja, was soll denn das alles? Ja, glauben Sie denn wirklich, dass sämtliche Kriminalbeamte, die damit beschäftigt waren, alle Staatsanwälte, alle Untersuchungsrichter, alle Richter bestochen werden oder Teil dieser Verschwörung sind? Und mit dem Satz muss er aufpassen, weil er kann sehr, sehr leicht die Antwort bekommen, ja, das glauben wir. Und Sie sind einer davon. Also lasst uns diese foltern oder verbrennen oder sonst was, um des Bösen Herr zu werden. Solche Untiefen, meine Lieben, gibt es in der Seele. Solche Untiefen gibt es, wenn Seele nicht geübt wird, wenn sie sich nicht auseinandersetzt, besser gesagt, wenn sie dem Lebensauftrag, deine Seele muss geschliffen werden, muss strahlend werden, du musst dich mit den seelischen Themen auseinandersetzen, wenn sowas nicht geschirrt, wenn die Leute glauben, sie können irgendwie dahin gurken, dann kommt's zu dem, was dann beim C.G. Jung halt der berühmte archetypische Ausbruch ist, wenn also die unbewussten Bilder plötzlich die Steuerung übernehmen und das rationale Denken sich ins Nichts auflöst. Es ist nicht nur so, dass ich es mir nicht fertig anschauen konnte, weil mir diese Natascha Krampusch so leid tut und weil ich das einfach nicht ertragen habe. Es war eine zweite Ebene, nämlich die mir angstmachende. Meine Lieben, wir halten im Jahr 2012. Und im Jahr 2012 ist so etwas möglich. Meine Lieben, lasst uns an unseren Seelen arbeiten. Lasst uns Auseinandersetzung üben mit Religion. Lasst uns in Beziehung treten mit Gott, auf dass unsere Seelen reifen und dass wir genau davor bewahrt bleiben. Einen gesegneten Abend euch allen.